Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch etwas aus dem Wort Gottes zu teilen. Und heute geht es ein bisschen darum, mit ungeteilten Herzen bei Gott sein oder ein ungeteiltes Herz bei Gott haben, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Mit diesem Begriff wollen wir uns heute etwas befassen. Es ist eine Aussage, die wir oft im Alten Testament finden. Sein Herz war ungeteilt beim Herrn. Oder leider auch umgekehrt finden wir die Aussage manchmal, sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn. Oder andere Beschreibungen dafür, er lebte nicht gottgefällig oder er tat, was dem Herrn missfiel. Und das finden wir ganz oft, diese Beschreibungen. Und die drücken eigentlich aus, in was für ein Verhältnis stand diese Person zu Gott. Und darum geht es vielleicht heute ein bisschen. In was für einem Verhältnis stehen wir zu Gott? Das finden wir ganz oft in den Büchern der Könige und der Chroniken. Die sind eigentlich ganz ähnlich, teilweise parallel. Da steht dann immer vor jeder Erzählung über einen neuen König. Dieser König lebte gottgefällig. Oder dieser König lebte nicht nach Gottes Willen. Da wird das immer so ein bisschen bewertet. Aber was heißt denn das genau, dieser Begriff mit ungeteilten Herzen bei Gott, auf den wir ja heute fokussieren wollen? Zunächst sei so viel gesagt, es heißt genau das. Mein Herz ist ganz bei Gott. Es ist allein auf ihn ausgerichtet und ihm allein verschrieben. Also ganz bei Gott. Und das Gegenteil, dann wird das vielleicht mehr deutlich, nur ein Teil von meinem Herzen ist bei Gott. Ein anderer Teil gehört vielleicht jemand oder etwas anderem, ist auf etwas anderes ausgerichtet. Wir werden das später noch genauer definieren. Es sei zunächst gesagt, es geht hierbei nicht um romantische Liebe. Ich kann meinen Ehepartner sehr wohl lieben und trotzdem mit ganzem Herzen bei Gott sein. Um das alles ein bisschen genauer zu verstehen, wollen wir uns heute eine Geschichte angucken, wo dieser Begriff auch drin vorkommt. Mein Herz oder sein Herz war ungeteilt beim Herrn. Und das ist die Geschichte von König Asa. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber ist durchaus eine sehr interessante Geschichte. Der König Asa, sage ich auch noch später, aber ich kann es jetzt auch noch mal sagen, in 2. Chronik 14, 15 und 16, die drei Kapitel, gehen wir heute so durch. Also, wo war ich? Hier. Der König Asa, das war der Ururenkel von David, also noch relativ einer der früheren Könige. Sein Vater hieß Abia, sagt uns wahrscheinlich auch nichts, aber über ihn wird uns berichtet, dass er nicht gottgefällig gelebt hat. Und das können wir zum Beispiel in 1. Könige 15, Vers 3 lesen. 1. Könige 15, Vers 3. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, die der vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Hier haben wir genau diese Beschreibung über Asas Vater. Sein Herz war nicht ungeteilt beim Gott, beim Herrn. Und über David haben wir hier die Beschreibung. Davids Herz war ungeteilt bei Gott. Also das ist durchaus so ein Begriff, so eine Wendung, die wirklich benutzt wird, um dieses Verhältnis zu Gott zu beschreiben. Also die Geschichte, die wir uns jetzt gleich angucken werden, geht ja über Asa. Das war kurz nach der Trennung der zwei Reiche. Es gab ja zunächst ein gemeinsames Israel und dann gab es die Trennung Nordreich, Südreich und unsere Geschichte spielt im Südreich. Und der König Asa, der war, das wird uns auch überliefert, 41 Jahre lang König im Südreich, was wirklich eine sehr lange Zeit ist, um König zu sein. 41 Jahre Könnt ihr euch das vorstellen? 41 Jahre. Und wie ich bereits gesagt hatte, die Geschichte hören wir heute aus 2. Chronike 14, also Kapitel 14, 15 und 16. Wir lesen nicht alles durch, aber ein paar Verse aus diesen Kapiteln. Genau. Also ich fange mal an zu lesen in Kapitel 14, die ersten Verse. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott, ihren Väter suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollten. Und er beseitigte aus allen Städten Judas die Höhen und die Räucheraltäre und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Also das ist so ein erster Eindruck von dem König, der versuchte wirklich gottgefällig zu leben. Der hat wirklich alle Altäre, die nicht Gott gehörten, weggeräumt. Der hat dafür gesorgt, dass das Volk wirklich nur den Herrn Gott folgt, nicht anderen. Hat gesagt, sucht nur ihn, sucht nur sein Gesetz zu halten. Genau, also mit so einem König haben wir es heute zu tun, der wirklich versucht hat, Gott zu gefallen. Und ich lese mal weiter ab Vers 5. Und er baute befestigte Städte in Juda, denn das Land hatte Ruhe. Und es war kein Krieg gegen ihn in jenen Jahren, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Und er sagte zu Juda, lasst uns diese Städte ausbauen und mit Mauern umgeben und Türmen, Toren und Riegeln. Noch liegt das Land frei vor uns, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe verschafft ringsherum. Und so bauten sie und es gelang ihnen. Das ist wirklich eine ganz wunderbare Beschreibung. Hier ist ein Land, was Frieden hat, was keinen Krieg hat. Das war zu der damaligen Zeit noch viel wert. Da hatten sie ständig irgendwo Kriege. Ja, und hier steht auch der Grund, weshalb es so einen guten Zustand war in diesem Land. Sie haben den Herrn, ihren Gott, gesucht. Und deswegen hat er ihnen Ruhe verschafft. Also da ist wirklich ein Punkt drin, Gott zu suchen. Und er wird wirklich was bewirken für uns. Er ist für uns, wenn wir ihn suchen. Weiter in Kapitel 14 können wir ein ganz spannendes und noch besseres Ereignis lesen. Also das ist wirklich wunderbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fasse es euch ein bisschen zusammen, damit ich hier nicht die ganze Zeit vorlese und ihr einschlaft. Also, das ist auch in Kapitel 14 weiter hinten. Da wird beschrieben, Assas Heer, also sein Militär, bestand aus circa einer halben Million Mann mit Schild, mit Lanze und mit Bogen. Ganz übliche Waffen für ein Militär, was zu Fuß unterwegs ist, zu damaligen Zeiten. Und dann wird uns berichtet von den Kuschitern, ein anderes Volk in der Umgebung. Und das hatte sich in den Kopf gesetzt, ich möchte dieses Volk angreifen, ich möchte Krieg führen, ich möchte mehr Macht, mehr Land, mehr Besitz. Und das war aber die Kuschiter, die hatten ein Militär, ein Heer von 1 Million Mann und zusätzlich noch 300 Wagen, was einen großen Unterschied macht. Doppelt so viel Mann und viel, viel bessere Waffen quasi. Naja, was macht man da in so einer Situation? Man ist hoffnungslos unterlegen. Aber wir wissen ja, König Asa war ein Mann, der wirklich Gott gesucht hat. Und was macht so jemand? Das können wir in Vers 10 lesen. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinen Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass die Kuschiter flohen. Jetzt wissen wir es. Er rief zum Herrn. Er bekannte dem Herrn: Es gibt niemand, der mir in dieser Situation helfen kann, außer du. Nur du kannst unsere Unterlegenheit ausgleichen. Und wenn du eingreifst, dann hat kein Mensch eine Chance, weil du so viel mächtiger bist als jedes Militär in dieser Welt. Und das hat er vom Herrn bekannt. Mit diesem Bekenntnis hat er um Hilfe geboten, mit diesem Glauben, dass Gott wirklich so große Dinge tun kann. Und wir hören in Vers 11, Gott hat die Kuschiter geschlagen. Dieses viel größere Heer musste zurückziehen, hat eine Niederlage erlangt. Und wir lesen, dass Juda viel plündern konnte und eigentlich gestärkt und so daraus ging. Also der Herr war wirklich mit ihnen. Von diesem ersten Kapitel, was wirklich sehr beeindruckend ist und ein bisschen was von diesem König sagt, können wir sehr viel mitnehmen. Gott ist wirklich so groß und mächtig, wie es in dieser Geschichte heißt. Ich glaube wirklich, dass er heute noch so einen Krieg gewinnen könnte, dass er heute noch genauso mächtig ist. Wir können lernen, wie wir beten sollen, wenn wir Hilfe brauchen. Voll Vertrauen auf Gottes Größe, wie es der König Asa gemacht hat. Voll Vertrauen auf die Treue Gottes. Wenn wir ihn suchen und wenn wir versuchen, wirklich mit ganzem Herzen bei ihm zu sein, dann können wir wirklich darauf vertrauen, dass er sich für uns einsetzt. Und das hat der König hier gemacht. Und das sollte uns wirklich eine Geschichte bleiben, die uns im Kopf hängen bleibt. Gott ist treu. Der steht zu uns und der hat alle Macht, uns auch so zu helfen, wie wir es brauchen. Gut. So viel zu Kapitel 14. Lass uns weitergehen zu Kapitel 15. In Kapitel 15 wird uns berichtet, dass es im 15. Regierungsjahr war. Also das, was wir vorher gehört haben, war wohl in den ersten 15 Jahren irgendwann. Und jetzt sind wir im 15. Regierungsjahr, 15 Jahre ist er schon König und es war Frieden und Ruhe. Es gab diesen einen Zwischenfall, der ihnen nicht viel angetan hat. Alles ist ganz gut. Und zu Kapitel 15 will ich auch nicht so viel sagen, nur kurz ein paar Gedanken rausgreifen. Hier geschieht es, dass der Geist des Herrn über einen Mann kommt und dieser eine Botschaft für den König hat. Und das können wir am Anfang lesen, ab Vers 2. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Und danach kommen noch andere Sachen, die der Prophet da sagt. Aber das ist so der Kern. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Ganz logisch. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, dann wird er euch verlassen. Also Gott möchte wirklich treu sein, er möchte mit uns sein, aber wenn wir gehen, dann sagt er, okay, dann lasse ich euch gehen, dann sind wir halt kein Team mehr. Aber das Volk und der König sagen, das ist eine wunderbare Botschaft. Gott möchte mit uns sein, Gott möchte sich finden lassen. Und sie sagen, wir möchten unseren Bund erneuern. Wir möchten wir möchten Gott suchen. Wir möchten mit ihm sein und nicht ohne ihn. Und das passiert in diesem Kapitel. Der König sagt, alles Volk, kommt nach Jerusalem. Wir machen hier eine Bundeserneuerung. Sie opfern Gott ganz viele Tiere. Und was vielleicht noch verkehrt ist, bereinigen sie. Wir können in Vers 8 zum Beispiel lesen, die Reaktion von König Asa, er beseitigt mutig alle Götzenbilder. Oder in Vers 16 können wir lesen, der hatte eine Großmutter, die hatte eine sehr hohe Stellung im Götzenanbetungsdienst und hat einen anderen Gott angebetet. Und da sagt er, nein, Großmutter, das geht nicht, du wirst gefeuert, wir beten hier nur noch den einen Gott an. Und der macht wirklich alles, um nur noch Gott zu dienen, um ganz auf ihn ausgerichtet zu sein. Und das Volk auch, die kommen nach Jerusalem, die machen extra eine lange Reise, opfern da Tiere, was auch Geld kostet. Die waren nicht die Reichsten. Die haben wirklich versucht, alles zu geben für Gott, sich auf dieses Angebot einzulassen, mit ihm zu sein, dann wird er auch mit uns sein. Und dann kommt wieder diese Wendung, die wir am Anfang hatten. In Vers 15 zum Beispiel. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihren ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich finden. Da ist wieder dieses, sie machten es wirklich mit ganzem Herzen. Und auch über den König Asa wird später nochmal in Vers 17 explizit gesagt, dass sein Herz ungeteilt beim Herrn war, alle seine Tage. Also, was heißt das nun? Sein Herz war ungeteilt bei Gott. Jetzt haben wir schon zwei Kapitel von dieser Geschichte gehört und können vielleicht schon ein bisschen näher begreifen, was heißt das, sein Herz ist ungeteilt beim Herrn. Ich habe da vier Sachen rausgegriffen, vier Punkte, das ist bestimmt nicht alles, aber die mir jetzt aus dem Text so entgegenspringen. Das allererste und offensichtliche ist, sie haben keine anderen Götter. Sie beten wirklich nur diesen einen ein, radikal alle anderen Altäre, alle anderen Götzenanbetungen im Land wurden abgeschafft. Was heißt das jetzt für uns? Keine anderen Götter haben. Wir haben einen indischen Nachbarn, mit dem treffen wir uns manchmal, und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass es wirklich eine direkte Anwendung ist. Wir sollen keine anderen Götter haben. In Indien ist es ganz üblich, man hat einen Gott für das, einen Gott für das, einen Gott für das. Das ist normal in deren Religion, warum auch immer. Bei uns ist es anders. Das ist auch gut so. Also, wenn einer aus einer anderen Religion sich bekehrt, wie unser Nachbar vielleicht, dann ist für ihn wichtig, er soll keine anderen Götter haben, nur diesen einen. Es ist nicht ein Gott, den man zu seiner Religion, die man vielleicht schon hat, zusetzt, sondern er ist der Einzige. Es gibt keine anderen. Wenn du für Gott leben willst, kannst du nicht noch eine andere Religion haben, andere Götter anbeten. Genau. Aber es hat sicherlich auch in unserer modernen Welt einen übertragenen Sinn, keine anderen Götter haben. Da können wir uns selber überlegen, was ist uns so wichtig, dass es eigentlich wichtiger ist als Gott? Womit beschäftigen wir all unsere Gedanken? Wo investieren wir alles rein? Da komme ich vielleicht später nochmal zurück. Das war ein Punkt. Ein zweiter Punkt, was das vielleicht heißt, mit ungeteilten Herzen beim Herrn. Das haben wir immer wieder gehört. Sie suchten den Herrn. Sie suchten den Herrn, was auch immer das genau heißt. Es war sicherlich kein Versteckspiel. Also wir benutzen den Ausdruck auch ganz oft. Ich habe das jetzt im Gottesdienst schon öfter gehört. Ja, wir haben am Wochenende den Herrn gesucht, beim Leiterwochenende. Was auch immer das genau bedeutet. Ich bin mir sicher, dass in diesem Ausdruck irgendwie drinne steckt, mit Gott in Kontakt kommen. Den Kontakt mit Gott suchen und auch ständig mit ihm in Kontakt bleiben. Er ist die erste Adresse, an die wir uns wenden, wenn wir Fragen haben, wenn wir Probleme haben. So oder so ähnlich mag es aussehen, wenn wir Gott suchen, wirklich mit ihm in Kontakt bleiben und ihn fragen. Ein dritter Punkt, den wir aus diesen ersten zwei Kapiteln ableiten können. Vertrauen auf Gott. Das haben wir in dem Ereignis mit dem Angriff im 14. Kapitel gelesen. Sie wurden angegriffen von einem viel mächtigeren Herr. Und sie haben Gott vertraut. Sie haben ihn gebeten um Hilfe und haben bekannt, du bist doch der Gott, der helfen kann, du allein. Dieses Gottvertrauen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn wir wirklich mit ungeteilten Herzen bei Gott sein wollen. Und ein vierter Punkt, es ist eigentlich kein richtiger Punkt, aber ich möchte es trotzdem mit reinnehmen. Das ist, sie haben eine Wichtigkeit verspürt. Also mit ungeteilten Herzen bei Gott sein, beinhaltet eine ungemeine Wichtigkeit. Gott ist mir sehr wichtig. Dem Volk war die Sache so wichtig, dass sie nach Jerusalem gereist sind und sogar Wertgegenstände geopfert haben. Wie ich es ja schon gesagt hatte, die Tiere haben sie geopfert. Oder über den König wird gesagt in Vers 19, er hat die Weihgabe geopfert und das hat er regelmäßig gemacht. Das heißt, Silber und Gold und andere Wertgegenstände hat er regelmäßig Gott geopfert, weil ihm das wichtig war. Und ich glaube, dass es auch, das ist vielleicht eng verbunden mit diesen keine anderen Götter, sondern nur noch Gott anbeten. Aber das ist eine Wichtigkeit, wenn wir Gott ungeteilt, wenn unser Herz ungeteilt bei Gott ist, dann hat er eine Wichtigkeit in unserem Leben. Dann sind andere Sachen vielleicht nicht mehr so wichtig wie die tolle Urlaubsreise, die ich mir leisten wollte, sondern Gott ist sehr wichtig. Und das ist etwas, was vom Herzen kommt. Wenn mein Herz ungeteilt bei Gott ist, dann verspürt mein Herz auch diese Wichtigkeit, für Gott zu leben, ihn Sachen zu geben, für ihn Opfer zu bringen. Gut, also wir haben ein bisschen definiert, was heißt es mit ungeteilten Herzen bei Gott sein. Ich habe keine anderen Götter. Ich suche den Herrn stetig. Ich vertraue auf ihn und er und seine Anliegen sind mir sehr wichtig. Könnt ihr gerne noch fortführen, die Liste. Das sind so die Punkte, die ich aus diesen zwei Kapiteln herausgesehen habe. Man kann das immer auch gut verstehen, was es heißt, mit ungeteilten Herzen beim Herrn sein, wenn das halt nicht der Fall ist. Wenn jemand nicht mit ungeteilten Herzen bei Gott ist, dann sehen wir, was bei ihm anders ist als bei diesem König in den ersten zwei Kapiteln hier. Und das ist leider auch der Fall bei König Asa, was für uns unheimlich anschaubar ist, was mir für ihn ein bisschen leid tat, dass er sein Leben nicht so gut beendet hat, wie er es begonnen hat. Aber für uns kann das eine anschauliche Geschichte sein und wir können was davon lernen. Also gucken wir uns jetzt Kapitel 16 an, was nicht mehr ganz so prägelnd ist. Das spielt im 36. Regierungsjahr, wird uns überliefert. Also 36, vorher waren wir bei 15, 20 Jahre später ungefähr sind wir jetzt. Da hat er auch nicht mehr lange zu leben. Und ich fasse euch das nochmal kurz zusammen. In Vers 1 wird uns berichtet, das Volk Juda wird angegriffen. Oder noch nicht ganz angegriffen, aber der König von Israel plante, der bereitete sich vor, ich möchte Juda angreifen. Und das haben sie mitgekriegt. Oh oh, wir werden bald angegriffen, was machen wir jetzt? Wir hatten die ganzen letzten Jahre nie Krieg. Was machen wir jetzt? Und diesmal haben sie leider nicht so vertrauenswürdig sich an Gott gewendet. sondern Asa holte sich Hilfe bei einem anderen mächtigen König in der Nähe von Aram, dem König von Aram. Der war zu der Zeit sehr mächtig und Asa hat ihm ein bisschen Gold gegeben, ein bisschen Geld, Silber, was auch immer wertvoll war zu der Zeit, hat er dem König so rübergeschoben und gesagt, hey, hilf mir mal, wir machen einen Bund und du wirst mir hier aus dem Schlamassel helfen und dafür gebe ich dir, was du brauchst, so Gold, Silber. Und die haben einen Bund geschlossen. Und tatsächlich, der König von Aram konnte ihm helfen. Das Heer von Israel, vom Nordreich, zog sich zurück, hat nicht angegriffen und alles ist glimpflich ausgegangen. Schön und gut. Oder vielleicht auch nicht. Es folgt nach diesem Geschehen eine wichtige Passage, die uns zeigt, wie dieses Verhalten bewertet wird von der Bibel. Und Gott sandte einen Seher, also einen Propheten, jemand, der ein Wort von Gott empfangen hat. Und der berichtete, das lese ich euch mal vor. Ich glaube, das ist ab Vers 7, Kapitel 16, ab Vers 7. Zu jener Zeit kam der Seher Hanania zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestürzt hast und dich nicht auf den Herrn, dein Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heersmacht mit Wagen und Reitern, mit großen Mengen? Doch weil du dich auf den Herrn gestützt hast, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Und dann wird uns noch berichtet in Vers 10, Asa wurde ärgerlich und warf den Seher ins Gefängnis. Also was der Seher hier eigentlich sagt, Asa, du warst so dumm. Warum hast du dich nicht, wie damals, als die Kuschiter angegriffen haben, auf den Herrn verlassen? Warum musstest du dir woanders Hilfe holen? Es hat doch damals auch geklappt. Und jetzt hast du töricht gehandelt, warst dumm, hast Blödsinn gebaut. Und hier steht der eine Vers, denn die Augen des Herrn, also Vers 9, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Hier ist wieder dieses ungeteilt. Ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Hierin hast du töricht gehandelt. Hier wird uns eigentlich berichtet, sein Herz war nicht mehr ungeteilt auf dem Herrn ausgerichtet. Und das kritisiert der Seher hier. Sonst hätte der Herr ihm geholfen. Aber es ist ja nochmal alles gut ausgegangen. Naja, weiter in Kapitel 16 lesen wir dann ja, er hat den Seher ins Gefängnis geworfen, das war nicht ganz so schön. Also irgendwie hat er sein falsches Verhalten auch nicht einsehen können. Und auch, also sein Herz ist irgendwie hart geworden, könnte man sagen. Früher hat er gottgefällig gelebt, hat falsches Verhalten korrigiert, hat gesagt, nein, wir tun Buße. Und jetzt konnte er nicht mehr Buße tun, obwohl der Seher ihm sagte, hier, das hast du verkehrt gemacht. Aber stattdessen handelt er hartherzig und wirft ihn ins Gefängnis. Und das begleitet ihn leider bis zum Lebensende, diese Hartherzigkeit. In den letzten Versen von Kapitel 16 können wir lesen, dass er eine Krankheit an den Füßen bekam. Und da wird uns auch wieder explizit gesagt, er wandte sich in dieser Krankheit nicht an den Herrn, sondern an die Ärzte. Ich glaube, das ist jetzt nichts dagegen zu sagen, dass man sich an Ärzte wendet, aber der Kontext ist ganz wichtig. Die Geschichte sagt uns hier, zeigt uns, dass er immer noch kein Gottvertrauen zurückgewonnen hat. dass er immer noch nicht ungeteilt mit dem Herzen zurückgekehrt war. Sein Herz war immer noch verhärtet. Er konnte sich Gott nicht mehr so zuwenden, wie er es früher gemacht hat. Und dann, im 41. Regierungsjahr, ist er schließlich gestorben. Nach ein paar Jahren leidender Krankheit ist er daran erlegen. Und es wird uns noch berichtet zum Ende, das Volk, das feierte seine Beerdigung, ehrte ihn. Sie machten sogar ein großes Feuer, ihn zu ehren. Also sie haben das gar nicht so negativ wahrgenommen. Sie waren froh, dass sie 41 Jahre lang Frieden hatten. Das war das, was sie gesehen hatten, wofür sie ihn geehrt hatten. Also eigentlich war er wirklich sehr erfolgreich, der König Asa. Wie ich gerade gesagt hatte, 41 Jahre, das ist eine lange Zeit. Normalerweise, wenn ein König was gemacht hat, was ihm nicht gefallen hat, wenn ein König was gemacht hat, was Gott nicht gefallen hat, dann war die Regierungszeit ziemlich schnell beendet. Es kam irgendein Vorkommnis und Gott hat gesagt, nee, dieser König nicht länger. Und er ist gestorben und ein neuer kam. Also 41 Jahre ist schon sehr lang. Sie hatten eigentlich nie Krieg und wenn sie mal angegriffen wurden, haben sie gewonnen. Alle Götzen sind weg und das Volk ehrte ihn zum Abschluss, haben wir gehört. Eigentlich alles sehr gut. Und trotzdem bleibt dieser bittere Nachgeschmack. Die Geschichte macht sehr deutlich, dass es eben nicht darum geht, einen guten äußeren Eindruck zu machen und am Ende des Lebens von Menschen geehrt zu werden, wie das der König Asa in seinem Leben erreicht hat. Die Geschichte macht vielmehr deutlich, dass es eigentlich um das ungeteilte Herz für den Herrn geht. Und weil er das am Ende nicht mehr hatte, haben wir diesen bitteren Nachgeschmack. Dieses, doch, es ist nicht alles gut in dieser Geschichte. Die Geschichte macht deutlich, dass es eigentlich um ein ungeteiltes Herz für den Herrn geht. Also mit anderen Worten, Vertrauen, grenzenloses Vertrauen in den Herrn. Er soll in dem Mittelpunkt sein. Er soll gesucht werden. Er ist die Anlaufstelle, wenn was anliegt. Und der Schlüsselvers, den will ich nochmal lesen, der für mich so wichtig geworden ist, in Kapitel 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Das ist so diese generelle Aussage dieser Geschichte, die wir für uns auch wirklich mitnehmen können. Und ich glaube, dass der Vers heute noch gilt. Für jeden Einzelnen, die Augen des Herrn schweifen über diesen Raum, schweifen über die Erde, jeden Menschen durchsucht er und guckt, wo ist jemand, der mich mit ungeteilten Herzen sucht, der sein Herz ungeteilt bei mir hat. Und dort möchte Gott eingreifen, dort möchte er helfen. Hier steht, er ist ein starker Helfer. Daran scheitert es nicht. Er sucht, wo kann ich helfen? Und dort, wo ein ungeteiltes Herz für ihn findet, das ihm vertraut, dort möchte er wirklich helfen. Ich finde es so schön. Er hält Ausschau. Er möchte helfen. Es ist quasi eine Einladung. Wir haben am Anfang der Geschichte gehört, wie mächtig Gott eingreifen kann. Der hat diesen Krieg für Juda gewonnen, wo die eigentlich wirklich unterlegen waren. Gott hat einfach gesagt, gut, ihr habt mich gerufen, ich helfe euch, weil ihr mit ungeteilten Herzen bei mir seid. Und zack, hat er den Krieg gewonnen, hat ein Wunder vollbracht, was eigentlich gar nicht hätte sein können. Ich sehe das, für mich ganz persönlich wird das immer so deutlich, wie mächtig Gott ist, wenn ich überlege, wie wunderbar wir geschaffen sind. Denn wir glauben ja im Grunde genommen alle, dass Gott sich das ausgedacht hat, dass Gott uns geschaffen hat. Und jetzt überlegt mal, wie wunderbar wir gemacht sind. Meine Schwiegermutter, die hat vor ein paar Jahren Diabetes bekommen und sich in Züge dessen viel mit Verdauung und Stoffwechsel, genau das meinte ich, befasst und erklärt dann immer, wenn wir sie mal besuchen, wie das alles funktioniert, wie kompliziert das eigentlich ist, wenn das Insulin nicht mehr funktioniert und wie krass das eigentlich ist, dass das bei uns so funktioniert. Und das ist für mich so beeindruckend. Das ist nicht einfach nur ein, es geht in den Magen und dann werden da ein paar Sachen rausgenommen und dann kommt es wieder unten raus. Das ist wirklich komplex. Also das ist so ein Punkt, wo ich sehe, Gott ist wirklich krass. Der hat sich das so wunderbar ausgedacht. Also der ist, an Intelligenz mangelt es dir nicht und an Kraft auch nicht, haben wir ja in der Geschichte gehört. Also und dieser Gott, der lädt uns ein, der sucht, wo kann ich den Menschen helfen? Der möchte uns helfen, der möchte uns beistehen, der möchte für uns sein. König Asa hat Gott vertraut, aber nach einer langen Periode von Wohlergehen begann sein Herz langsam, Stück für Stück von Gott sich zu entfernen. Und Schwierigkeiten kamen auf und er hat es nicht geschafft, Gott zu vertrauen. Was machen wir, wenn wir uns an ein ruhiges Leben gewöhnt haben, was hier oftmals der Fall ist, und plötzlich kommen Probleme auf, vielleicht sogar sehr schwere Probleme? Haben wir da das Gottvertrauen, wirklich ihn zu suchen? Kann er auch das tun? Normalerweise sehen wir die großen Wunder nicht in unserer Gesellschaft, weil es bei uns so schön ruhig ist, wie in diesem Land, von dem wir gehört haben. Was machen wir, wenn große Probleme kommen? Aber auch, was machen wir überhaupt? Wir haben ständig irgendwelche Probleme in unserem Alltag. Es muss ja nicht der große Angriff von Dänemark sein. Also, was machen wir mit den Problemen, die wir persönlich haben, die immer mal wieder auftauchen? Und ich glaube, darin zeigt sich, ob wir mit ungeteilten Herzen bei Gott sind. Der Schlüssel ist nämlich das Vertrauen auf Gott. Mit ungeteilten Herzen bei Gott sein, heißt ihm 100% vertrauen. Mit ungeteilten Herzen bei Gott sein, heißt auch, keine anderen Götter zu haben. Und was ich bei mir zumindest herausgefunden habe, was ich vielleicht zu so einer Art Gott mache, sind meine Sorgen und meine Probleme. Wie viel Energie stecken wir da rein, einfach nur darüber nachzudenken, oh, ich habe dieses Problem und das macht uns Bauchschmerzen und wir denken darüber nach, obwohl wir vielleicht gar nichts ändern können. Oder wir machen uns, wie viel Energie stecken wir da rein, irgendwelche Probleme zu lösen, darüber nachzudenken, wie könnten wir das lösen. So viel von unseren Kapazitäten fließt einfach da rein. So viel von unserer Wichtigkeit fokussiert sich einfach auf diese Probleme. Ich möchte diese Probleme lösen. Ich möchte nicht mehr Sorgen haben, aber oh, mir ist das so schwer auf der Seele. Und das ist unser Fokus. Und ich glaube, dass das schon so eine Art Gott sein kann für uns, weil wir diese Probleme fast schon vergöttern. Wir wollen uns ja fast gar nicht davon lösen. Also wir hören ja hier in dieser Geschichte, Gott ist ein starker Helfer denen, die ihn suchen, die mit ungeteilten Herzen bei ihm sind. Also, wenn wir mit ungeteilten Herzen bei Gott sind, dann werden wir auch bereit sein, das alles loszulassen und auf ihn zu gucken. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei für mich ist Kontrolle loslassen. Oftmals merken wir das gar nicht, aber unterbewusst haben wir, glaube ich, alle irgendwo das Bedürfnis, wir wollen die Kontrolle behalten, wir wollen nicht loslassen, wir können noch nicht ganz Gott vertrauen. Was ist, wenn er die Kontrolle nicht übernimmt, wenn ich sie loslasse? Oftmals ist das Kontrolle über Menschen, um uns herum vielleicht, Wir versuchen vielleicht die Umstände zu kontrollieren, dass wir nicht in Probleme kommen. Selbstkontrolle ist im Allgemeinen was Gutes. Wenn man zu kontrolliert ist, dann kann auch das schlecht sein. Und ich habe mir mal überlegt, was könnten so Beispiele sein, wo wir Kontrolle ausüben, unbewusst. Weil uns das ja gar nicht bewusst ist. Was bedeutet das denn? Und Beispiele veranschaulichen das immer so. Vielleicht, wenn ich das Richtige studiere, das ist jetzt vielleicht für meine Altersstufe wenn ich das Richtige studiere, dann werde ich einen guten Job haben, dann wird es mir im Leben gut gehen. Dann werde ich später gut Geld verdienen, dann werde ich keine Sorgen haben. Aber wenn dahinter die Motivation ist, diese Sorgen vor der Zukunft, ich will das nur zu studieren, damit ich später gut verdiene und es mir gut geht, dann ist da doch wieder dieser Versuch von Kontrolle. Ich möchte was Gutes entscheiden, was Gutes studieren und dann wird es laufen, weil ich ja entschieden habe, ich will das studieren. Oder vielleicht bei Leuten, die schon berufstätig sind, wenn ich immer nur ein paar tausend Euro auf dem Konto habe, dann kann mir eigentlich nichts passieren. Wenn dann eine existenzielle Krise kommt, wenn ich in Depression verfalle, meinen Job verliere, dann habe ich immer noch ein bisschen Geld, dass ich nicht gleich aus der Wohnung fliege und mir die Füße unter dem Boden weggezogen werden. Vielleicht ist das eine Art, wie manche Kontrolle ausüben. Oder wenn man vielleicht nicht das dicke Geld hat, immer genug Freunde haben, immer genug Kontakt mit Familie pflegen, wenn es mir dann mal schlecht geht, dass ich nicht falle, sondern dass da jemand ist. Vielleicht versucht man manchmal seinen Ehepartner zu kontrollieren. Ich glaube, dass man das sehr wohl manchmal tut, unbewusst. Vielleicht hat man Angst, ihn zu verlieren. Oder dass er einem nicht mehr genug Liebe gibt. Und dann habe ich einen Liebesmangel. Und dann versucht man immer, jeden Tag nett zu sein, Komplimente zu machen. Die Männer schenken vielleicht immer Blumen. Ich versuche, ihnen Gefallen zu tun. Alles diese guten Sachen, damit diese Beziehung wirklich nicht wackeln kann, damit alles gut läuft, weil ich habe ja so eine Angst, dass das zu Brüche geht oder dass da was passieren könnte. Das sind alles nicht schlechte Sachen. Nur man muss ein bisschen aufpassen, was ist die Motivation dahinter? Vielleicht in der Gemeinde. Ich muss, wenn ich hier bin, immer lächeln, es darf mir nicht schlecht gehen, ich möchte mich engagieren in verschiedenen Bereichen, ich möchte immer allen begrüßen, wenn sie kommen, weil ich habe ja so Angst, dass sie mich nicht mögen könnten, dass ich vielleicht komisch bin oder was auch immer. Also das sind vielleicht, ihr könnt da selber nochmal drüber nachdenken, wo ihr vielleicht Kontrolle ausübt, unbewusst, und eigentlich ist es ja nichts anderes als diese Angst und diese Sorgen um verschiedene Dinge. Und das haben wir ja gerade gehört, dass wir das oft zu unserem Gott machen und dass da eigentlich gar kein Gottvertrauen drin ist. All solche Dinge zeigen uns, dass wir Gott vielleicht doch nicht 100% vertrauen. 100% auf Gott vertrauen. Klingt wirklich sehr schwer. Ist das möglich? Vielleicht ist es nicht möglich, aber es ist müßig, darüber zu philosophieren, ob es jetzt 90% sind oder 100. Wichtig ist, dass wir uns jeden Tag wieder neu entscheiden, Gott zu vertrauen. Und wenn ich das wirklich tue, wenn ich mich entscheide, ich möchte Gott vertrauen, dann kann ich die Sorgen loslassen. Dann wird dieses Gottvertrauen diese Angst und diese Sorgen wegnehmen. Und dann kann ich das einfach loslassen. Da muss ich nicht krampfhaft Kontrolle ausüben, sondern kann wirklich frei leben. Der König Asa, der hat Gott vertraut, aber 20 Jahre Ruhe sind übers Land gegangen und dann kamen Probleme und Sorgen und er hat ihn nicht mehr vertraut. Deswegen sage ich, es ist wichtig, dass wir es jeden Tag machen, uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Das bringt nichts, dass ich vor 20 Jahren ein Wunder mit Gott erlebt habe und ihm vertraut habe und diesen Glaubensschritt gewagt habe. Das bringt auch nichts, wenn es vor einem Jahr war. Ich muss es heute haben, dieses Vertrauen. Heute brauche ich Vertrauen und Glauben an Gott, dass er die Probleme, die ich heute habe, die Sorgen, die ich heute habe, dass ich die ihm bringen kann. Ich möchte euch wirklich kein schlechtes Gewissen machen. Es ist okay, dass wir Sorgen haben. Und ich glaube, dass wir das alle haben. Ihr müsst euch jetzt nicht schlecht fühlen, weil ihr Sorgen habt. Oh, mein Herz ist nicht ungeteilt beim Herrn. Was mache ich nur? Das ist ja nicht der Kern der Botschaft heute, sondern der Kern ist diese Einladung, dieser Schlüsselvers, den ich euch auch vorhin vorgelesen habe. Ich lese ihn nochmal. Denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Ich glaube, wenn wir das nur versuchen, wenn wir es in Ansatzweise versuchen, mit ungeteilten Herzen bei Gott sein, dann wird er das schon akzeptieren. Wenn wir es nicht 100% am Anfang schaffen, wenn wir vielleicht mal fallen, dann ist es nicht so schlimm, aber wir sollten es versuchen. Und dann steht diese Einladung. Die Augen des Herrn schweifen über die Erde, sie suchen, wo kann ich helfen? Und im Grunde genommen ist das eine Einladung Gottes, ihm zu vertrauen. Und ich habe euch noch ein paar Verse aus dem Psalm mitgebracht, weil dort das so oft so gut rüberkommt. Die Leute steckten in großen Problemen in den Psalmen, meistens irgendwelche Kriege oder irgendwelche Nöte von Feinden umzingelt, und dann kommen diese Gebete zustande, wo die voll von diesem Gottvertrauen sind, von diesem, du bist meine einzige Zuversicht. Und da haben wir einmal das, was Gideon uns schon dieses Jahr gebracht hat, diesen Vers aus Psalm 46, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Und da drumherum um den Vers stehen ganz viele schlimme Sachen, aber auch mächtige Sachen, wie Gott das tun kann. Und mitten in dem steht, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Vers, deswegen sage ich das nochmal. Wir können nur Gott vertrauen manchmal. Wir müssen nicht Kontrolle ausüben, aber wir können ablassen und ihn Gott sein lassen. Wir können ihn als Gott erkennen. Und auch Psalm 31, Vers 6 und Vers 15. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. All das sind so Einladungen, Gott Gott sein zu lassen. Gott guckt, wo lässt mich jemand wirklich Gott sein? Wo vertraut mir jemand? Und dort werde eingreifen, als der, der ist, der mächtige Gott. Und ich habe euch mal eine kleine Übung mitgebracht, die mache ich immer, wenn mich die Sorgen überkommen. Zum Beispiel nachts, wenn man aufwacht und manchmal kommen einfach diese ganzen Gedanken zurück und man kann nicht wieder einschlafen, stundenlang. Weil diese Sorgen einfach einen zermürben. Und dann mache ich das Folgende. Dann atme ich immer tief ein und wieder aus. Und währenddessen sage ich, Jesus ist Herr. Und das drückt es ganz gut aus. Jesus ist ja Gott. Wenn ich ihn als Herrn anerkenne, dann erkenne ich an, wie groß und mächtig er ist, dass er mein Retter ist, dass er mein Erlöser ist, dass er Sieger ist über alles. All diese Sachen, Jesus ist Herr, da steckt so viel drinne. Und da einfach seine Gedanken drauf zu richten, in diesen ganzen Sorgen, in dieser Situation, wo ich nicht zur Ruhe komme, dann atme ich tief ein. Und allein das ist schon beruhigend, aber dann zu sagen, Jesus ist Herr. Und ich sage das dann immer so innerlich, so, ich atme ein und sage das beim Einatmen Jesus, beim Ausatmen ist Herr. Und ich glaube, das können wir einmal, dreimal machen. Macht einfach mit, seid mutig. Also, Jesus ist Herr. Er steht über allem. Und jetzt zum Abschluss habe ich euch ein paar Worte mitgebracht. Die sind ein bisschen umformuliert, kommen im Grunde genommen aus der Bibel und sind einfach so geschrieben, dass es dich direkt anspricht. Und das lese ich uns jetzt noch vor und danach werden wir dann noch ein Lied singen und auch noch das Abendmahl feiern, weil Jesus der Herr ist. Also, ich möchte, dass du dein Herz, dass du und dein Herz ganz mein sind. Deine Sicherheit findest du in mir allein, nicht in anderen Menschen, nicht in Umständen. Bemühe dich darum, mir immer mehr Bereiche deines Lebens zu vertrauen. Alles, was dir Angst machen kann, stellt auch eine Gelegenheit zu wachsen dar. Laufe vor diesen Herausforderungen nicht davon, sondern nimm sie an und freue dich an den Segen, der da in diesen Schwierigkeiten verborgen ist. Wenn du glaubst, dass ich die Herrschaft über jeden Aspekt deines Lebens habe, dann kannst du mir auch in allen Situationen vertrauen. Wenn du mir so vertraust, dann gibt dir das vielleicht das Gefühl, als gingest du über ein dünnes Drahtseil. Aber unter dir ist ein Sicherheitsnetz. Es sind die liebevollen Arme des ewigen Vaters. Hab also keine Angst zu fallen, sondern schau nur nach vorne und wage einen Schritt nach dem anderen. Denn nichts auf der ganzen Welt kann dich jemals trennen von meiner Liebe. Amen. So, jetzt singen wir noch.